SRF 2 Kultur.
Ein Theaterstück als Ballett. Am vergangenen Wochenende fand in Zürich die erste Tanzpremiere der Saison im Opernhaus statt. Woyzeck von Georg Büchner, ganz ohne Worte, dafür mit Ballettfiguren. Gelingt das, diese Adaption des Theaterstücks für die Tanzbühne, Jennifer Kakshuri?
Ja, und wie ich bin, wirklich sehr begeistert. Christian Spuck, der Ballettdirektor des Opernhauses und Choreograf, ist wirklich ein Magier. Während er die Geschichte vom gedemütigten Soldaten Woyzeck erzählt, schält er Ambivalenzen der Figuren heraus und schafft es alleine mit der wortlosen Sprache des Tanzes, ein messerscharfes, düsteres Psychogramm zu zeigen. Und das mit enorm poetischen Bildern. Das Ballett hat übrigens nichts mit der Oper Woyzeck von Alban Berg zu tun, sondern Christian Spuck hat zu Georg Büchners Stoff Musik zusammengestellt, von Philipp Glass über Alfred Schnittke bis zu Georgi Kurtak.
Woyzeck, das ist die Geschichte eines Soldaten, der aus Eifersucht seine Freundin Marie, mit der er ein uneheliches Kind hat, ersticht. Die Figur Woyzeck ist im Drama von Georg Büchner ein buckliger Mann mit hängenden Schultern und eingezogenem Kopf. Diese ursprüngliche Figur, die steht also etwas in Kontrast zum Tänzerischen. Wie sieht denn Woyzeck als Tänzer im Opernhaus aus?
Ja, als ich gesehen habe, dass ein sehr junger, noch unbekannter Tänzer Woyzeck darstellt, war ich zunächst etwas erstaunt. Aber dieser Tänzer, er heißt Jan Kasie und den Namen muss man sich übrigens merken. Jan Kasie als Woyzeck ist umwerfend. In einem weißen Unterhemd und militärgrünen Hosen trägt er an den Füßen das Gegenteil von Ballettschuhen, nämlich schwere Stiefel. Diese Stiefel könnten ihn etwas klobig erscheinen lassen, aber Jan Kasie tanzt kraftvoll und leicht zugleich. Zu Beginn des Stücks präsentiert er ein Solo und stellt quasi motivisch sein Bewegungsvokabular vor. Das heißt, dass viele Facetten also schon am Anfang aufblitzen, die Einsamkeit eines Außenseiters bis hin zur leidenschaftlichen Verzweiflung eines Betrogenen. Der Tanz ist eine Mischung aus kantigen Bewegungen, die fast ein bisschen an Streetdance erinnern könnten, doch immer wieder von organischen, runden Bewegungen abgelöst werden.
Jan Kasie als Woyzeck, ein betrogener Soldat und Außenseiter. Was ist das für eine Welt, in der er sich bewegt?
Der Choreograf Christian Spuck hat eine dörfliche, beklemmende Welt geschaffen. Die Hauptfiguren, also Woyzeck, seine Freundin Marie und der Tambourmajor, mit dem Marie ein Verhältnis hat, sind eigenständige Charaktere, die nicht den damaligen Gesellschaftsregeln entsprechen. Das Ensemble aber tritt in Kontrast zu den dreien meist als Gruppe auf und bildet eine hermetisch geschlossene Welt. Und diese Dorfleute schauen ganz genau hin, was die anderen tun. Zum Beispiel stehen diese Dorfleute in einer Szene auf dem hinteren Teil der Bühne. Sie sind quasi zu einer Pyramide oder einem Menschenhaufen aufgetürmt. Im Vordergrund Woyzeck, der gerade erfahren hat, dass seine Freundin Marie ihn betrügt. Farblich erinnert diese Szene an ein Stillleben aus dem Mittelalter. Die Damen in dunkelgrünen und dunkelvioletten Röcken, die Männer in erdigen Braun- und Grautönen. Sie stehen da wie eingefroren eben in dieser Pyramide. Woyzeck tanzt allein, taumelt von verzweifelter Wut zu einsamer Traurigkeit und Trostlosigkeit, steht still und auf einmal bewegt sich dieser Menschenhaufen ganz kurz, um dann wieder einzufrieren.
Das klingt alles recht dramatisch und morbid.
Ja, das ist es auch, allerdings nicht nur. Das Beklemmende ist ästhetisch dargestellt und zudem schafft Christian Spuck auch immer wieder unglaublich komische und leichte Momente. Zum Beispiel, als der Tambourmajor wie eine Marionette auf die Bühne trippelt, rückwärts, als hätte er kleine Pedalen an den Füßen. Oder es gibt Jahrmarkt-ähnliche Szenen, wo unter anderem Herren in Zylindern auf riesigen Dreirädern über die Bühne schweben. Das Leichte kontrastiert also das Abgründige und zeigt, dass der Choreograf Christian Spuck ein grandioser Geschichtenerzähler ist. Wortlos, was mich fast sprachlos gemacht hat.
Woyzeck, das Ballett nach Georg Büchners Drama, nächstes Mal am 18. Oktober auf der Bühne des Opernhauses in Zürich.
SRF 2 Kultur mit den Kulturnachrichten, am Mikrofon Maja Brandle. Auszeichnung für den Zürcher Nord-Süd-Verlag. Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse ist auch der Deutsche Jugendliteraturpreis vergeben worden. Zu den Gewinnern gehört der Kanadier John Claassen. Er erhielt für sein Erstlingswerk »Wo ist mein Hut?« die Auszeichnung für das beste Bilderbuch. Herausgegeben hat dieses Bilderbuch der Zürcher Verlag Nord-Süd, die Texte übersetzt hat Thomas Bodmer. Im Vorfeld der Preisverleihung ist eine Diskussion entstanden darüber, ob der Deutsche Jugendliteraturpreis nicht allzu oft an nichtdeutsche Preisträger vergeben würde. Mehrere hundert Autoren haben einen offenen Brief unterschrieben und eine Änderung der Vergabepraxis verlangt. Kontroverse über Seligsprechung spanischer Geistlicher. In Spanien sind mehr als 500 Geistliche und Ordensleute der katholischen Kirche selig gesprochen worden. Dabei sprach der Papst in Rom von Märtyrern, die im spanischen Bürgerkrieg wegen ihres Glaubens getötet worden seien. Das hat Kritik ausgelöst. Verbände von Opfern der spanischen Diktatur monieren, dass die Zeremonie der Seligsprechung eine Verharmlosung sei des Franco-Regimes. In einem offenen Brief hieß es, dass die katholische Kirche den Militärputsch Francos 1936 unterstützt und den Kampf gegen Oppositionelle gefördert habe. Auch einige als fortschrittlich geltende Kirchengruppen übten Kritik. Sie warnten davor, dass die Seligsprechung alte Wunden aufreißen würde. Keine Blechtrommel für China. Das Goethe-Institut hat in Peking das erste deutsche Filmfestival organisiert. Das Festival sei eine Chance für Deutschland, mehr als nur Autos in China bekannt zu machen, sagt der Leiter des Goethe-Instituts. Gezeigt werden in der Hauptstadt sowie in anderen chinesischen Städten rund 15 deutsche Filme. Unter anderem ist auch die Blechtrommel von Günter Grass vorgesehen, in einer verfilmten Version von Volker Schlöndorff. Nun gehört aber die Blechtrommel in China seit 30 Jahren zu den verbotenen Filmen. Und daran will China jetzt auch nichts mehr ändern. Warum das so ist, hat die chinesische Behörde nicht begründet.
Radiofieber in der Schweiz. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts begannen erste Studios in Bern, Zürich und Basel Wetterberichte zu senden, Nachrichten, Reportagen, Hörspiele und Vorträge. Aber wie das alles aufzeichnen? Tonaufnahmen entstehen damals mit Schellackplatten, Wachswalzen oder auch Stahldraht. Und in den Kellern der Radiostudios finden sich noch einige der Geräte dafür, heute kuriose Antiquitäten. Brauchen kann man sie nicht mehr, also hat sich das Radiostudio Basel entschieden, die alten Geräte an ein Museum zu verschenken, ans Computer- und Radiomuseum Enter in Solothurn. Der Gründer und Leiter des Museums, Felix Kunz, hat kürzlich die alten Geräte abgeholt und Remo Vitelli hat ihn gleich zum Interview gebeten.
Felix Kunz, Sie konnten einige Geräte jetzt übernehmen, die sich hier über die Jahrzehnte im Radiostudio Basel angesammelt haben. Was ist das tollste Gerät, das Sie jetzt für Ihr Museum entgegennehmen konnten?
Also ganz toll ist sicher der Stahlbandrekorder von der Firma Lorenz in Deutschland. Das ist ein System von 1925 circa, wo der Ton, die Musik magnetisch auf ein 5 mm breites Stahlband aufmagnetisiert wird.
Das ist sozusagen ein Vorgänger des Kassettenrekorders, wie wir ihn noch kennen, mit diesen kleinen Bändchen aus Kunststoff.
Ganz genau, nur ist das Material eben aus Stahl, das Medium, und so eine Spule wiegt etwa 20 Kilo.
Wie selten ist dieses Gerät?
Also da gibt es nur noch Einzelstücke, da gab es nie viele, weil es ja nur für die Studios gedacht war und nicht für Private und heute natürlich nicht mehr alle überlebt haben.
Sie werden versuchen, das wieder zum Laufen zu bringen?
Das ist so, ja. Das versuchen wir. Wir haben Ersatzteile, wir haben Know-how, wir haben Werkstätten und versuchen, das Gerät wieder einzuschalten.
Wie schwierig ist das? Oder bringen Sie schlicht alles zum Laufen, wenn Sie wollen?
Ist eine Frage der Zeit, die man investiert. Man kann viel machen. Wir hoffen jetzt einfach, dass wir erfolgreich sind. Es ist dann noch spannend zu hören, was auf den Bändern wirklich gespeichert ist.
Eben, es geht auch darum, die Tonaufnahmen wieder hörbar zu machen.
Ganz genau. Wir reparieren wöchentlich Geräte und bei uns im Museum sind sie ja die meisten im Betrieb zu sehen und deshalb sind die Chancen intakt, dass wir es zum Laufen bringen.
Warum eigentlich, Felix Kunz? Warum diese Faszination für solche alten Kisten?
Na gut, am Schluss lernt man auch an der alten Technologie. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das der Schlüssel, um diese Daten überhaupt wieder zugänglich zu machen. Ohne Hardware gibt es keine Software.
Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Geräten aus den Kellern des Radiostudios Basel entgegennehmen können. Es ist einerseits ein Geschenk an Ihre Stiftung, andererseits bedeutet das auch eine gewisse Verantwortung.
Das ist so. Die Stiftung Enter ist sich der Verantwortung bewusst und konserviert eben diese Teile langfristig. dort, wo wir schon 3-4 im Lager haben, da schauen wir dann weiter, was man damit macht. Aber die schönen Stücke, die bleiben eben langfristig in der Stiftung. Das ist das Ziel, die Zielsetzung der Stiftung Enter.
Alles, was man eigentlich konserviert glaubt für die Ewigkeit, ist durch die Zeit bedroht. Tonbandaufnahmen, Textdokumente, Computerdateien. Das gilt für fast 100-jährige Tonaufnahmen auf magnetisierten Stahlbändern. Das gilt aber auch schon für eine Computerdiskette, die Sie vor Jahren beschrieben haben. Mit dem Computer, den Sie heute benutzen, können Sie diese Diskette wahrscheinlich gar nicht mehr lesen. Hier bei Schweizer Radio und Fernsehen gibt es eine eigene Abteilung, die fürs Archivieren zuständig ist. Tonaufnahmen, Musik, Bücher und Schriftstücke. Remo Vitelli hat mit Beatrice Neff von Dokumentation und Archive über gefährdete Dokumente gesprochen.
Beatrice Neff, inwieweit sind Sie in Ihrem Alltag als Dokumentalistin konfrontiert mit Tonaufnahmen oder anderen Dokumenten, die verloren gehen könnten?
Ja, eigentlich jeden Tag, weil ich muss ja jeden Tag diese Daten brauchen. Also ich brauche sie, ich muss sie hervorholen können, damit ich sie den Leuten zur Verfügung stellen kann. Und Daten, die nicht aufbereitet werden, die gehen verloren, die werden unnutzbar. Und das Aufbereiten, das heißt, diese Daten, die müssen gepflegt werden, erstens mal in ihrer Form, also die Bänder oder auch die Platten.
Was heißt das ganz konkret?
Ja, das heißt, dass sie in gekühlten Archiven zum Beispiel aufbewahrt werden, damit diese feine Schicht, die dann oft auf diesen Bändern und Platten sind, sich nicht ablöst, nicht weich werden kann.
Das ist das eine, die eigentlichen Tonträger sind gefährdet, wenn
genau.
Man sie nicht pflegt.
Und auch die Maschinen natürlich.
Das ist das andere.
Genau, weil diese Maschinen, wie wir vorher gehört haben, die sind oft in irgendwelchen Kellern, die verstauben da und die bekommen Standschäden. Und es kann sein, dass die sehr wohl noch funktionstüchtig sind, aber durch das, dass man sie lange nicht gebraucht hat, muss man sie dann zuerst wieder reparieren.
Und was tun Sie dagegen, abgesehen davon, dass man die Dokumente und die Geräte pflegt? Sie
genau.
Kopieren viel.
Genau. Also wir machen das natürlich so, wir gehen mit dem Lauf der Zeit. Das wird ja auch immer wieder, werden neue Maschinen erfunden, neue Supports erfunden. Und da gehen wir natürlich mit. Also das heißt, die ganzen Daten und die ganzen Geräte, die müssen ständig auf dem neuesten Stand sein. Das heißt, wir tun die Daten migrieren. Migrieren, das heißt, sie kopieren von einer Maschine auf die andere oder von einem Tonträger auf den anderen. Und heute natürlich werden die dann digitalisiert, also von Bändern und Platten und so weiter.
Wir haben bisher über zwei Probleme gesprochen, eben die Tonträger oder die Dokumente an sich, dann die Geräte. Das dritte Problem ist die Lesbarkeit der Daten und die Technik, mit denen man die Sachen aufgenommen hat, die Entschlüsselung sozusagen.
Genau, und das ist auch ein ganz großes Problem, besonders seit die Daten digitalisiert werden. Weil diese digitalisierten Daten, die werden ja in 1 und 0 kodiert und das kann kein Mensch mehr lesen, wenn irgendwie mal was schief geht. Darum ist es, wenn es in der Schrift ist, ist es viel besser aufbewahrbar. Deshalb werden heute zum Beispiel immer noch viel Daten in Mikrofischen aufbewahrt, weil da wird einfach ein Dokument fotografiert und verkleinert.
Und alles, was man dann braucht, ist eine Lampe und eine Lupe,
genau,
um es zu lesen. Es
genau.
Braucht keinen Computer, der die Sprache versteht,
genau.
Sondern es reichen ganz einfache technische Mittel
dazu. So ist es.
Ist das Bewusstsein für diese Problematik, die wir hier besprechen, ist dieses Bewusstsein größer geworden in den Archiven und bei den Dokumentalisten? Beschäftigt man sich damit auch im Hinblick auf die Zukunft? Es geht ja auch darum, dass wir heute Sachen festhalten, die vielleicht in 20, 30 Jahren dann nicht mehr lesbar sind.
Also es ist so, dass wir uns im Moment sehr damit beschäftigen, Dokumente zu digitalisieren, also dass die mal zuerst von ihren kaputten Tonträgern weg sind. Aber wie lange dann das hält, wenn man das digitalisiert hat? Also wie lange unsere heutigen Tonträger halten, das weiß man nicht. Und das wird relativ wenig thematisiert im alltäglichen Leben einer Archivistin. Es ist aber so, dass heute ganz viel Geld investiert wird jetzt in wissenschaftliche Untersuchungen, wie man Langzeit Archive schaffen kann oder Tonträger, welche ganz lange haltbar sind. Das heißt, Tausende von Jahren haltbar werden. Das ist natürlich das Ideale.
König Lear, eine schonungslose Tragödie, in der Shakespeare seine Hauptfigur alles verlieren lässt. Macht, Reichtum, seine drei Töchter. Das komplexe Stück über Habgier, Liebe und Intrige hat am Wochenende die Spielzeit in der Sparte Schauspiel am Konzerttheater Bern eröffnet. Die deutsche Regisseurin Lisa Nielebock zeigt eine moderne, arg gekürzte Version. Noemi Gradwohl hat sich die Premiere angeschaut.
Macht strahlt er aus, dieser Lear. In seinem blauseidenen Hausmantel sitzt er im Wohnzimmer und isst. Ein Bon Vivant. Kein Schloss braucht er, um seine Macht auszuüben. Regisseurin Lisa Nielebock hat ihren König Lear in die eigenen vier Wände verlagert. Er ist auch kein alter Mann, wie bei Shakespeare, sondern ein vitaler Mitfünfziger, der im Leben noch mehr will als nur regieren. Die Machtübergabe steht an. So stellt auch dieser moderne Lear seinen drei Töchtern die Märchenfrage, um herauszufinden, wie er sein Land unter ihnen aufteilen soll. Welche der drei Töchter ihn denn am meisten liebe, fragt er in bester Partylaune. Es könnte auch die Frage nach dem Businessplan sein, denn, so die Erkenntnis, Liebe ist verhandelbar. Doch die Jüngste, die Lieblingstochter Cordelia, spielt nicht mit.
Was sagst denn du, damit du noch ein größeres Drittel kriegst als deine Schwester? Sprech.
Nichts, Milos.
Nichts? Nichts. Von nichts kommt nichts. Versuch's noch.
Die Tochter will nicht und somit wird sie verstoßen. Kalt, emotionslos. Der Schweizer Schauspieler Stefan Mäder spielt Lear als kurzsichtigen Egoisten, der in seiner Eitelkeit gefangen ist. Erst später brechen in ihm Emotionen auf. Shakespeare zeigt in seinem Drama die Schlechtigkeit der Menschen, die sich selbst am nächsten sind. Die Aussicht auf Besitz und Ruhm machen verführbar, Macht korrumpiert, sie steht einmal mehr über der Moral. Shakespeares Lear bezahlt teuer für sein Vorgehen. Alles wird er verlieren, auch seinen Verstand. Lisa Nielebock fokussiert in ihrer Inszenierung am Konzerttheater Bern auf das Familiendrama. Sie reduziert das Personal und lässt einzig als zweiten Handlungsstrang jenen um die Familie Gloster stehen, in der ein Vater von seinem unehrlichen Sohn ausgetrickst wird. König Lear wird in Bern zum Kammerspiel, klaustrophobisch, denn keine der Figuren darf den Wohnraum verlassen, auch die Verbannten nicht. Man lebt mit den Folgen seiner Taten, seinen Geistern. Ein strenges Korsett hat die Regisseurin damit ihrem Schauspielensemble auferlegt. Innerhalb der engen Linien benutzt sie die Charaktere als Spielfiguren, nimmt ihnen so jedoch die Tiefe. Die Lieblingstochter Cordelia und den Narren besetzt sie mit der überaus kraftvollen Schauspielerin Julia Gräfner in einer Doppelrolle. Denn die Tragödie versteht sie auch als Groteske. Das ist manchmal überraschend, manchmal einfach nur platt. Wenn etwa die beiden älteren Schwestern das ganze Porzellan zerschlagen. Nicht bildlich, tatsächlich. Alle gehen sie mit Lear zugrunde. Fürs fatale Showdown fehlt den Figuren in Bern jedoch die Kraft.
Hilfe, welcher Art?
Wer ist tot?
Gonrin. Und ihre Schwester, die hat Gonrin vergiftet, sie gestand.
Die Akteure sind zur entleerten Form geworden, an der Grenze zur Lächerlichkeit. Auf 90 Minuten ist die Handlung in Bern eingedampft. Wer in der hochkomplexen Geschichte nicht sattelfest ist, bleibt inhaltlich auf der Strecke. Bei allen schlüssigen Spielereien ist dies letztlich ein zu hohes Risiko.
Wer es dennoch wagen möchte, weitere Vorstellungen von König Lear ab 27. Oktober am Konzerttheater Bern. Maja Brändli, der Blick in die Feuilletons heute zeigt fast überall Svetlana Alexievich.
Ja, tatsächlich ist die Vergabe des Deutschen Friedenspreises an die weißrussische Schriftstellerin das Thema. Es gibt aber auch auf den Hinternseiten in den Feuilletons Spannendes zu lesen. Die NZZ zum Beispiel widmet sich dem Schlaf. Der Schlaf, steht da zu lesen, ist in Ungnade geraten mit dem Aufkommen der Automatisierung. Der legendäre amerikanische Autohersteller Henry Ford zum Beispiel hat gesagt, Schlaf sei überflüssig. Und auch Christoph Blocher zum Beispiel oder der CEO der Credit Suisse, der Bradley Dogan, brüsten sich immer wieder in den Medien, dass sie mit ganz wenig Schlaf auskommen, so 4 bis 5 Stunden. Und das kritisiert jetzt wieder der Schlafforscher Jens Acker, das seien ziemlich zweifelhafte Aussagen. Zum einen glaubt er es schlicht nicht, dass die Herren mit so wenig Schlaf auskommen, weil der Mensch braucht, um gesund zu bleiben, 5 bis 9 Stunden Schlaf. Und zweifelhaft sind diese Aussagen aber auch wegen ihrer Signalwirkung, ihrer falschen. Denn mit solchen Aussagen wird der Schlaf in Zusammenhang gebracht mit Faulheit und mit Zeitvergeudung. Und das sind fatale Aussagen. Es ist zwar wissenschaftlich offensichtlich noch nicht geklärt, warum der Mensch überhaupt Schlaf brauche, aber es steht fest, dass es 80 verschiedene Schlafstörungen gibt inzwischen und dass ein Drittel der Schweizer und Schweizerinnen unter diesen Schlafstörungen leiden. Also das Schlafmanko jährlich verursacht Krankheitskosten von rund 1,5 Milliarden Franken. Das ist beachtlich. Und insofern machen Blocher und Dogen schlechte Werbung für den Schlaf. Da gefällt der NZZ Roger Federer dann schon besser, weil er behauptet, er brauche regelmäßig 11 Stunden Schlaf.
Der Basler Zeitung hat die Basler Zeitung hat die Titelseite des Feuilletons einem Praxistest gewidmet.
Ja, und zwar einem Praxistest für alternative Ideologien. Es geht um eine Gruppe von Selbstversorgern aus Basel, die vor 40 Jahren ausgezogen ist, um sich der Gesellschaft, dem Konsumzwang zu entziehen und alternative eigene Wege zu gehen, zu suchen. Longomai nennt sich diese Gruppe. Das waren damals 30 junge Leute aus Basel, die zogen in die Provence, versuchten dort von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben auf dem Land. Sie züchteten Schafe, sie spannen die Wolle, sie machten Käse und das alles wurde unterfüttert mit alternativen Theorien. Und es gibt sie heute noch, die Longomai-Leute, mit 12 Ablegern inzwischen und etwas weniger Anarchie als damals, mit mehr Strukturen, also auch ein zentrales Büro gibt es beispielsweise oder es gibt koordinierte Kommunikation. Interessant an diesem Artikel oder auch am Modell Longomai ist, wie diese inzwischen 40 Jahre alte soziale Bewegung sich entwickelt hat und auch wie sie bis heute noch funktioniert. Und was mich dann ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, dass sie nämlich mit ähnlichen Problemen kämpft wie der Rest der Gesellschaft auch. Die damaligen Initianten sind heute Großväter und Großmütter und da bei Longomai niemandem Lohn ausbezahlt worden ist, fragen sie sich heute jetzt natürlich, wie sie im Kollektiv das Thema Altersrente angehen sollen und wie sie sich einen würdigen Lebensabend organisieren können.
Es sollte sein ganz großer Roman werden, mindestens so bedeutend wie Stendhals Rot und Schwarz oder Die verlorenen Illusionen von Balzac. Aber es wurde etwas anderes, ein brillanter Schlüsselroman der amerikanischen Gesellschaft, den er nicht mehr vollenden konnte und der ihn am Ende umbrachte. Truman Capotes Erhörte Gebete. Jetzt ist ein verlorenes Kapitel aufgetaucht, oder doch nicht, sein Titel Yachten und dergleichen. Der Buchtipp von Rainer Schaper.
Ein Buch wie eine Waffe soll es sein. Griff, Abzug, Lauf, Kugel. So hatte es Truman Capote notiert, das Konzept seines Romans Erhörte Gebete. Tödliche Wirkung besitzt das Buch tatsächlich, als das erste Kapitel 1975 im Magazin Esquire erscheint. Nur richtet sich die Pistole nicht gegen die anderen, sondern gegen den Autor selbst. Capotes kalt, boshafter Angriff auf die New Yorker Society endet mit sozialem Selbstmord. Nach der Veröffentlichung der ersten Kapitel von Erhörte Gebete ist es aus. Der Star ist verstoßen und er bleibt es. Capote schreibt trotzdem weiter, aber das Buch wird erst 3 Jahre nach seinem Tod erscheinen, 1987. Es ist ein Torso. Gibt es die anderen Kapitel überhaupt? Sind sie verschollen, vom Autor selbst vernichtet? Eine schwere Beleidigung des Gehirns sollte eines heißen. Yachten und dergleichen ein anderes. Yachten und dergleichen ist letztes Jahr in der New York Public Library gefunden worden. Wohl nicht das fehlende Kapitel, leider, aber eine Kurzgeschichte aus dem Umkreis des Romans. Sie ist jetzt auf Deutsch erschienen als Titelstory eines kleinen Bandes mit Capote-Erzählungen. Eine Kreuzfahrt auf der Yacht von Fiat-Chef Gianni Agnelli, die Privatinsel des griechischen Reeders Niarchos und ein mysteriöser Tod sind das Sujet der Geschichte. Es ist nur eine kleine Skizze der Stimmung an Bord, der Sonne, den Wellen, dem Haschisch, der Musik vom Plattenspieler. Capote, der Hedonist. Nichts Böses, kaum Bissiges. Wodka Grapefruit stattdessen und ein demonstratives Desinteresse am Antiken. Ich hasse Besichtigungen. Ein Haufen alter Steine ist für mich nichts weiter als ein Haufen alter Steine, sagt der Erzähler. Nichts Neues von den erhörten Gebeten also. Auch sie waren einmal als wunderschönes Buch mit Happy End geplant. Doch daraus wird nichts. Das große Werk gerät zum Desaster. Nach der Arbeit an Kaltblütig, Capotes berühmtem Reportageroman über einen vierfachen Mord in Kansas, verdunkelt sich die Optik. Capote will die Wirklichkeit, so kalt und so böse wie möglich. Die letzten Kapitel sollen in einem Schließfach deponiert sein. Der Schlüssel ist verloren, das Schließfach wurde nie entdeckt. Die fehlenden Kapitel bleiben vermisst. Sie werden gefunden, wenn sie gefunden werden wollen, war Capotis letzter Kommentar.
Truman Capotis Erzählungen Yachten und dergleichen sind erschienen im Verlag Kein und Aber.
Roboter wie wir.
Diese Woche auf SRF 2 Kultur.
Der Mensch ist eine Maschine. Mit dieser Ansicht schockierte der aufklärerische Arzt und Philosoph Julien Onfray de Lamatrie seine Zeitgenossen im 18. Jahrhundert. Festgehalten hatte sie im Essay L'Homme Machine. 100 Sekunden Wissen von Irene Grüter über eine umstrittene Schrift der Aufklärung.
Ziehen wir also den kühnen Schluss, dass der Mensch eine Maschine ist.
Das schreibt Julien Onfray de Lamatrie in seinem Essay L'Homme Machine. Mitte des 18. Jahrhunderts war das eine unglaubliche Provokation. Lamatrie glaubte nicht an eine unsterbliche Seele. Er war der Meinung, dass alle geistigen Zustände auf organische Vorgänge zurückzuführen sind. Dass er in seinem Essay das Studium des Körpers in den Vordergrund stellt, hatte sicher mit seinem Beruf zu tun. Lamatrie, geboren 1709 in der Bretagne, wird Arzt, doch sein Interesse reicht weit über das rein medizinische hinaus. Er verfasst philosophische Abhandlungen und satirische Pamphlete, die von der Pariser Regierung verboten werden, weil sie antiklerikal und blasphemisch sind. Tatsächlich schreibt Lamatrie in L'Homme Machine,
dass die Welt niemals glücklich sein wird, wenn sie nicht atheistisch ist.
An einen Gott als Schöpfer glaubt Lamatrie nicht. Die Natur organisiere den Körper maschinenmäßig. Krankheiten beschreibt er einfach als Störungen unserer Maschine. Das geht selbst seinen berühmten Kollegen wie Voltaire, Rousseau oder Diderot zu weit. Als der Essay L'Homme Machine erscheint, hat Lamatrie Frankreich bereits verlassen und lebt in Leiden. Doch selbst bei den liberalen Niederländern wird es für ihn gefährlich und schließlich findet er in Preußen Asyl am Hof von Friedrich dem Großen. Lamatries Position scheint von den heutigen Neurowissenschaften gar nicht so weit entfernt, wenn er schreibt,
da aber alle Fähigkeiten der Seele von dem eigentümlichen Bau des Gehirns und des ganzen Körpers dermaßen abhängen, dass sie sichtlich nur dieser organische Bau selbst sind, so haben wir es hier mit einer vortrefflichen Maschine zu tun.
Dass die Wissenschaft 250 Jahre später tatsächlich versuchen würde, den Menschen technisch nachzubauen, konnte Lamatrie noch nicht wissen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.